Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wie wichtig ist Satire für die Demokratie und eine offene Gesellschaft? Wir sprechen mit dem Gründer und Chefredakteur des Online-Satire-Magazins Die Tagespresse über die Bedeutung des kritischen Spotts, seine zulässigen und unzulässigen Mittel und über die Herausforderungen im Alltag einer Satire-Redaktion. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Wenn man die aktuellen Schlagzeilen und öffentlichen Debatten verfolgt, gibt es ja da eher wenig zu lachen. Die Online-Satirezeitung Die Tagespresse, 2013 von Fritz Jergitsch gegründet, kann da durchaus Abhilfe schaffen. Ein paar Auszüge gefällig. Größte Schlangengrube der Welt, Königlberg wird Naturschutzgebiet. Niemals vergessen, FPÖ gedenkt dem dunkelsten Kapitel in Österreichs Geschichte, 6 Jahre Lockdown. Süchtig nach schmerzhaften Talfahrten, Wonn kandidiert als SPÖ-Chefin. Unvergessen auch ein Artikel, der die zusehende Islamisierung in Österreich angeprangert hat, mit dem Bild der Karlskirche und dem Hinweis, dass nun am Karlsplatz eine neue große Moschee errichtet worden sei. Besonders in Erinnerung ist auch die Affäre rund um die gefälschten FPÖ-Briefe, die Wirte in Niederösterreich eine patriotische Panierquote empfohlen haben, eine Aktion, die letztlich mit einer erfolgreichen Klage der FPÖ geendet hat. Vergangenen Freitag war Fritz Jergitsch anlässlich der Veranstaltung Tagespresse Live zu Gast im Stadtsaal Vöcklabruck. Aus diesem Anlass habe ich mit ihm ein Gespräch geführt darüber, wie das erfolgreiche Online-Magazin entsteht und über die Bedeutung und den Stellenwert der Satire für eine demokratische und offene Gesellschaft.
Ja, und ich begrüße jetzt den Gründer und Chefredakteur der Tagespresse, Fritz Jergitsch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung und fürs Interesse.
Ja, heute gibt es im Anschluss dann die Tagespresse live hier in Vöcklabruck im Stadtsaal. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ein Satiremagazin live geht?
Die Tagespresse live, das ist ein Programm, das über viele, viele Jahre entstanden ist, weil ich immer wieder mal die Ehre hatte, Lesungen zu geben, Vorträge zu halten über das Projekt und immer gespürt habe, dass es ein Interesse gibt daran, so einen Blick hinter die Kulissen zu gewinnen. Und so ist dieses Programm entstanden. Das ist im Wesentlichen ein Blick hinter die Kulissen der Redaktion mit Entstehungsgeschichte, wie wir arbeiten, unsere rechtlichen Schwierigkeiten, die wir so hatten und so weiter. Und dazwischen lese ich dann immer so ein paar Artikel vor aus den vergangenen Jahren.
Es werden ja auch Anekdoten versprochen, zum Beispiel, wie es gekommen ist, dass ein Artikel auch in China viral gegangen ist. Wie ist das passiert?
Das frage ich mich bis heute, denn wir hatten einen Artikel, in dem ging es um den 1.000.000. Schwarzfahrer, der in Wien in der U-Bahn erwischt wird und 100.000 Euro Preisgeld bekommt. Und das wurde von mehreren chinesischen Medien aufgegriffen. Warum auch immer, keine Erklärung dafür, aber die Artikel sind abrufbar nach wie vor und zeigt irgendwie so, wie unsere Medien irgendwie zusammenwachsen und wie so der globale Informationsfluss läuft und schon ganz witzig, wie so eine Tagespressemeldung das bis nach China schafft.
Früher hat man ja öfter gesagt, dass in Österreich die Politiker eigentlich geschäftsschädigend sind für die Satiriker, weil man oft nicht unterscheiden kann, was Satire und was Realität ist. Mittlerweile ist auch so, dass die Weltnachrichten teilweise auch wie ganz bitterböse und grausamste Satire wirken. Ja, wie geht es da einem Satiriker? Ist es dann leichter oder schwerer? Wie geht man mit dieser bedrückenden Lage auch um?
Ich finde, dass gerade in so bedrückenden Zeiten Satire ein wichtiges und nachgefragtes Ventil sein kann. Witzigerweise, das zugriffsstärkste Monat in der Geschichte der Tagespresse war der März 2020, als wir alle im Lockdown gesessen sind und nicht wussten, wie es weitergeht. Und das zeigt mir, dass gerade in Krisenzeiten Satire gefragt ist, weil, glaube ich, Satire uns hilft, mit der Unsicherheit des Morgens umzugehen, uns hilft, mit Ängsten zurechtzukommen. Und auch jetzt erleben wir, wenn wir so mit Krisen konfrontiert sind in der ganzen Welt, dass es dann auch für uns, glaube ich, für uns Satiriker und Satirikerinnen auch mehr gibt, was wir sagen können. Ich finde, bei Satire geht es immer darum, da geht es nicht darum, dass man irgendwie einen billigen Witz macht, sondern ich finde, bei Satire, die will mehr, die will was ausdrücken, die will eine Botschaft irgendwie aussenden. Und es gibt, finde ich, mehr zu sagen in einer Welt wie heute, wo so viel schief läuft, als in einer Welt, wo es besser läuft. Soll jetzt nicht bedeuten, dass ich mich freue über die Ereignisse. Also ich bin auch ein Bürger in diesem Land und werdender Vater. Und solche würde ich mir schon wünschen, dass es besser läuft. Aber für uns als Satire-Medium, wir finden da sehr viele Themen vor, sehr viele Dinge, wo wir das Gefühl haben, da können wir was sagen dazu und da geht uns dann auch die Arbeit nicht so schnell aus.
Satire soll kein nicht nur billiger Witz sein, sondern möchte auch eine Aussage treffen. Warum ist, und ich setze das jetzt einmal so fest, man kann es natürlich auch widersprechen, aber warum ist Satire auch so wichtig für die Demokratie?
Ich glaube, Satire ist einmal ein wesentlicher Bestandteil des Pluralismus. Die große Stärke der Demokratie ist ja, finde ich, der Pluralismus, dass wir alle sagen können, was wir denken und dass wir so einen Ideenwettbewerb haben. Und das macht halt eine Demokratie viel, viel resilienter, viel, viel beständiger, weil wir in der Lage sind, wenn wir mit Problemen, mit Fehlentscheidungen konfrontiert sind, dann kann man nach Lösungen suchen und bei der nächsten Wahl dann die bessere Option an die Macht wählen. Und die Satire ist ein ganz wichtiger Teil des Pluralismus. Ich finde, Satire kann gewisse Dinge pointiert ausdrücken, kann Missstände sichtbar machen, kann Scheinheiligkeiten aufdecken. Und als solche ist Satire sehr wichtig für den Pluralismus, aber sicher nicht jetzt die große staatstragende Stütze. Also Da gehört natürlich noch mehr dazu, da gehören die Medien dazu, da gehört die Zivilgesellschaft dazu und da leistet halt jeder seinen Beitrag, finde ich.
Darum ist ja auch Satire jetzt bei Diktatoren oder in autoritären Regimen, sei es jetzt weltliche oder auch religiöse Regime, nicht so gern gesehen, wenn man hier also etwa, keine Ahnung, im Iran religiöse Witze macht, ist das wahrscheinlich nicht besonders zuträglich für die berufliche oder auch vielleicht den biologischen Lebensweg.
Absolut, also für ein autoritäres Regime ist jede Form von freier Meinungsäußerung ein Risiko und gegen dieses Risiko geht man vor, indem man Satirikerinnen und Satiriker, aber auch Journalisten, Medienschaffende einsperrt und das ist halt so. Da können wir uns glücklich schätzen, dass wir in Europa leben dürfen, wo in den allermeisten Ländern die Redefreiheit zumindest noch intakt ist.
Eigentlich so ein Gradmesser auch für den Zustand der Freiheit der Öffentlichkeit, oder?
Ja, absolut. Also ich finde, wenn man einer Gesellschaft die Satire und den Humor nimmt, dann nimmt man ja ein bisschen so die Seele. Ich finde, Humor ist schon noch irgendwie Teil von Lebenskultur. Da meine ich jetzt nicht nur Satire im Speziellen, da meine ich so, jetzt auch als Wiener, denke ich, so einen Wiener Schmäh. Was wäre Wien ohne diesen Wiener Schmäh, ohne diesen grantigen, zynischen, diesen Witz? Und ich finde, ja, ein autoritäres Regime macht dann natürlich viel Kultur kaputt, auch wenn es herkommt und dann Kulturschaffende an ihrer Arbeit behindert.
Der Satirebegriff selbst wird ja auch oft weit gebraucht und auch missbraucht. Es gibt Formate, etwa ein wöchentliches Fernsehkommentarmagazin, das sich Satiremagazin nennt, in einem Privatsender, das eher an Hasskommentare erinnert. Wo fängt Satire an, wo hört Satire auch auf, aus deiner Sicht?
Für mich ist Satire eine Kunstform, die mit den Werkzeugen des Spotts und der Übertreibung Missstände aufdeckt, der Gesellschaft und der Macht den Spiegel vorhält und eben vor allem auch die Machthabenden kritisiert. Und ja, das, was du erwähnt hast, das beobachten wir natürlich auch, dass dann Satire manchmal auch verwendet wird, um, wie soll ich sagen, um zum Beispiel gezielt Desinformation zu streuen. Und jetzt könnte man natürlich einwenden, die Tagespresse, die streut auch Desinformation. Ich finde, das ist gar nicht so einfach, das zu unterscheiden, aber was uns jetzt zum Beispiel, und da rede ich jetzt gar nicht einmal von anderen Satirikern, sondern was zum Beispiel jetzt uns, die Tagespresse, von einem klassischen Desinformationsmedium, glaube ich, unterscheidet, ist: Ein Propagandist hat verloren, wenn er als Propagandist entlarvt ist, nicht? Also wenn ich jetzt hergehe und sage, dieses Medium, dass er diese Nachricht verbreitet, das ist eigentlich Propaganda, das stimmt gar nicht, das sind Fake News, dann hat er eigentlich verloren. Da will er gar nicht, dass er entdeckt wird. Und wir dagegen sind sehr transparent, dass wir Satire machen. Dann gibt es natürlich die sagen, die machen Satire und dann gewisse Inhalte verbreiten, die eigentlich dieses Siegel, wo es zumindest diskutabel ist, ob sie dieses Siegel verdienen. Das gibt es natürlich auch. Und was soll man dazu sagen? Ich meine, Satire genießt natürlich gewisse rechtliche, juristische Freiheiten. Und ich finde sie auch prinzipiell in Ordnung, wenn jetzt zum Beispiel auch, ja, so, man muss ja in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, es ist ja auch absolut richtig, dass einmal auch Witze gemacht werden über die eigenen Ansichten, über die eigenen Werte. Für mich ist dann irgendwo eine Grenze erreicht, wenn dann so Desinformation gestreut wird, ein bisschen garniert mit Witzen und Übertreibungen. Ich finde, das geht sich halt dann nicht mehr ganz aus. Also da achten wir zum Beispiel auch drauf, dass wir, wenn wir einen Witz haben und dieser Witz transportiert eine Aussage, dass diese Aussage schon auch irgendwie in einer Wahrheit, in einer realen Welt fußt und nicht irgendwie in einer Parallelwelt von Desinformation.
Grundsätzlich sollte ja Satire sehr viel, vielleicht alles dürfen, oder man darf sich ja nicht über alles auch lustig machen, auch wenn die Zustände vielleicht bedrückend sind oder Menschen unter bedrückenden Zuständen leiden, weil man sich ja eher dann über die Zustände lustig macht, die dazu geführt haben. Gibt es trotzdem Grenzen, wo du sagen würdest, ja, hier würdest du jetzt keinen satirischen Witz mehr machen?
Für uns ist weniger das Thema wichtig, sondern uns geht es um die Aussage, die einen Witz transportiert. Und uns als Redaktion ist wichtig, dass wir hinter jedem Witz stehen können. Jeder Witz enthält ja dieses oft zitierte Körnchen Wahrheit. Und ein Witz geht auch auf Kosten von jemandem. Und was wir zum Beispiel vermeiden wollen, ist ein Witz auf Kosten von Schwächeren, sage ich jetzt einmal. Wir haben einmal eine Headline zum Beispiel gebracht, die würden wir mit heutigem Wissen nicht mehr bringen. Da haben wir geschrieben: Plagiatsvorwurf gegen Gabalier, hat er bei seinem Sonderschulabschluss abgeschrieben, ist damals gut gelaufen, hat viele Likes bekommen und trotzdem würden wir den heute nicht mehr bringen, weil es ist halt ein Witz auf Kosten von Kindern, die in eine Sonderschule gehen. Will man jetzt so einen Witz machen, will man eigentlich nicht als Satiriker, und mit heutigem Wissen würden wir das zum Beispiel nicht bringen. Das ist so das klassische Beispiel, das ich immer bringe für einen Witz, wo wir auf mein Bauchgefühl daneben gelegen sind. Also uns ist halt einfach wichtig das Bauchgefühl. Wir haben so ein einfaches Redaktionsstatut. Wir machen über alles einen Witz, dass man mit gutem Gewissen durch den Dreck ziehen kann. Und daran halten wir uns.
Die Arbeit als Humorist ist ja durchaus herausfordernd. Das Genre ist sicherlich eher, gehört sicher zu den schwierigeren, sich immer wieder was Lustiges einfallen zu lassen. Wo kommt denn da die Inspiration her?
Wenn so viel passiert wie gegenwärtig, dann kommt die Inspiration ganz von selbst. Wir haben auch ein großes Team. Wir haben viele Leute, die mit uns gemeinsam brainstormen. Viele Freelancer und auch ein Team an fixen Mitarbeitenden. Und schwieriger sind eher dann so die Sommermonate, wenn die halbe Redaktion auf Urlaub ist und auch irgendwie thematisch wenig los ist. Und dann kommst du schon einmal, dann überlegst du schon einmal so bis in den frühen Nachmittag hinein, was du halt bringst, damit du dann zumindest einen Artikel posten kannst. Also, aber wie gesagt, derzeit müssen wir nicht über Themen Armut klagen.
Ein großes Team, wie schaut es denn grundsätzlich aus hinter den Kulissen? Wie wird denn gearbeitet? Wie groß genau ist denn die Redaktion?
Wir haben, wie gesagt, 4 fixe Leute, die bei uns arbeiten, mich inklusive. Und dann haben wir aber noch einige Freelancer, die, sage ich jetzt einmal, normale 9-to-5-Jobs oft haben oder selber Kabarettist sind oder Autoren sind. Und ein Tag bei uns beginnt eigentlich mit dem Brainstorming, mit der Themenauswahl. Dass wir uns irgendwas suchen, was sich gut eignen könnte für eine interessante, witzige Aussage vielleicht. Und wenn wir dieses Thema gefunden haben, suchen wir auch gemeinsam eine Headline und dann schreiben wir gemeinsam den Artikel dazu.
Ihr seid schon des Öfteren mit Klagen konfrontiert. Ich kann mich noch sehr gut an eine Geschichte erinnern, die auch sehr bekannt geworden ist, wo die niederösterreichische FPÖ mit einer Klage auch erfolgreich war, bezüglich der sogenannten Wirtshausbriefe, wo die FPÖ sozusagen unter Anführungszeichen den Wirten also vorgeschlagen hat, die Karte patriotisch zu gestalten mit einer Panierquote etwa oder mit einem Gabalier-Schnitzel. Man hat sich dann schon ein bisschen Sorgen gemacht um die Tagespresse. Gekommen ist es dann aber anders, oder?
Ja, in dem Fall hatten wir wirklich Glück, weil die FPÖ hatte das Recht, dass sie das Urteil ganzseitig veröffentlicht und das wäre ziemlich teuer gewesen. Es hätte uns 62.000 Euro gekostet. Und sie haben aber die 4-wöchige Frist zur Veröffentlichung verstreichen lassen. Wir wissen bis heute nicht genau warum. Wir vermuten, dass sie das Urteil nicht genau gelesen haben, weil warum sollten sie 2 Jahre lang für ein Urteil kämpfen und fordern, dass sie dieses Urteil auch veröffentlichen dürfen und dann gewinnen sie und dann lassen sie die Frist einfach verstreichen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Im Endeffekt waren die einzigen Konsequenzen für uns, dass wir die Verfahrenskosten haben tragen müssen. War auch nicht wenig Geld. Dieses OGH-Urteil fand ich auch ganz interessant. Im Wesentlichen ging es in diesem Prozess um die Frage, ob der Brief, den wir verschickt haben, als Satire durchgeht oder nicht. Und die ersten beiden Instanzen haben in unserem Sinne entschieden, haben gesagt, dieser Brief ist so absurd, das kann man unmöglich für Satire halten.
Nicht für Satire halten.
Und der OGH hat dann gesagt, na, also wenn dann, das ist eigentlich nicht unbedingt als Satire erkennbar und wenn das Publikum zu dumm ist, um einen Witz zu verstehen, ist es auch keine Satire mehr. Und auf dieser Basis wurde dann das Urteil der beiden ersten Instanzen aufgehoben und die FPÖ hat dann doch gewonnen. Und ja, es gehört so ein Berufsrisiko dazu. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein grobes Unrechtsurteil war. Es war halt ein Urteil, mit dem wir nicht übereinstimmen. Und wir sind auch dagegen noch, haben eine Beschwerde eingebracht im EGMR, weil wir finden, das ist ein Einschnitt der Kunstfreiheit. Aber ja, das Leben geht weiter. Und wir haben auch Gott sei Dank Abonnenten und Abonnentinnen, die uns unterstützen und die uns zumindest geholfen haben, das finanziell gut zu durchstehen.
Es hat ja dann zum Ersten also diese Frist gegeben, die verstrichen ist und dann eben auch mehr Abonnentinnen und Abonnenten, oder?
Ja, wir haben auch einen Zuwachs gehabt an Abonnentinnen und Abonnenten, die nicht einverstanden waren mit dem Urteil oder die zumindest sich gedacht haben, dass sie uns unterstützen wollen durch diese Phase und dafür sind wir sehr dankbar, weil wir wissen, dass es andere kleine Medien gibt, die, oder für viele kleine Medien ist so ein Prozess ja schnell existenzbedrohend. Und das ist ja ein Phänomen, leider, das mittlerweile auch sehr häufig vorkommt, das Phänomen der Slap-Klagen, dass man versucht, auch mit einer Klage vielleicht auch gezielt gegen einen Kritiker vorzugehen. Ich glaube, in unserem Fall ist es so ein Mittelding. Ich glaube, es ging schon auch darum, uns ans Auszuwischen. Aber durch unsere Leserschaft ist es nicht gelungen.
Wie oft wird jetzt wirklich geklagt? Hat der Anwalt von der Tagespresse tatsächlich schon einen Burnout?
Nein, dem geht's gut. Es passiert wesentlich seltener, als man glaubt. Wir sind einerseits, zumindest bei so gewissen offensichtlichen Dingen, passen wir schon auf. Also zum Beispiel bei Foto-Copyright, da achten wir genau darauf, dass wir uns da nichts zu Schulden kommen lassen, weil das geht halt wirklich schnell ins Geld. Das muss nicht sein, die Fotos kaufen wir dann immer legal. Bei Geschichten ist es so, da achten wir immer eher auf die Message und da kannst du jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, weil in Österreich ist theoretisch alles klagbar. Im Endeffekt kommt es darauf an, ob jemand zum Richter läuft und das passiert halt wesentlich seltener als tatsächlich.
Fritz Jergic, Chefredakteur der Tagespresse. Du hast auch eine gänzlich unironische Seite als Autor. Du hast gerade wieder ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Heulen hilft uns auch nicht weiter, Populismus verstehen, Freiheit digital neu denken. Ist das mir ja eine Arbeit, die eigentlich denselben Zielen gilt mit anderen Mitteln?
Das Buch habe ich mal prinzipiell geschrieben, weil ich selber nach Antworten gesucht habe, warum die FPÖ so stark ist bei uns und woher das eigentlich kommt. Ich gebe mich nicht zufrieden mit alle FPÖ-Wähler sind doof und Welt ist schlecht, alles geht den Bach runter, Demokratie ist am Ende. Das ist dieser Pessimismus, den teile ich nicht, sondern ich wollte eher dem, was Positives entgegensetzen, was Optimistisches. Und dieses Buch ist eben ein Versuch, Rechtspopulismus zu erklären anhand von einerseits Globalisierung, die den Nährboden, glaube ich, bereitet durch ökonomische Umwälzungen wie Vermögensungleichheit, Landflucht und so weiter, Statusverlust. Aber dann auch andererseits beschäftige ich mich sehr mit den digitalen Medien, die den Informationsfluss komplett umgelenkt haben, hin zu einer Welt, wo wir nicht mehr mit Informationen konfrontiert sind, die sich nach Relevanz reihen, sondern vor allem nach Emotion. Und das, finde ich, macht viel aus bei der Stärke des Rechtspopulismus. Ich glaube, Rechtspopulismus profitiert sehr stark von einer Welt, die uns unsicherer erscheint. Und soziale Medien vermitteln uns genauso eine Welt, die uns unsicherer erscheint. Und es geht aber nicht nur um die Diagnose, es geht in dem Buch auch ein bisschen so, versuche auch ein bisschen zu skizzieren, was besser laufen könnte. Und eine große Schwäche des Liberalismus oder der liberalen Demokratie ist, finde ich, dass sie kein Aufstiegsnarrativ mehr anbietet. Also diese Erzählung, wenn du brav arbeitest, dann steht dir der soziale Aufstieg offen. Das geht halt für immer weniger Menschen auf. Man sieht es ja auch wieder an so Entwicklungen wie die Teuerung, aber auch eben stagnierende Reallöhne zum Beispiel. Und ich finde, da muss man ansetzen, da muss man wieder zu einem Weg finden, wie man den Menschen das Gefühl gibt, dass sie in dieser Gesellschaft was schaffen können. Und da müssen wir auch die Rolle des Staates einfach umdenken, finde ich.
In welche Richtung denkst du da, das Umdenken des Staates?
Naja, ich finde zum Beispiel es absurd, dass eigentlich in allen westlichen Demokratien Besitz so viel niedriger besteuert wird als Arbeit. Wenn ich jetzt nur meine zwei Hände zum Arbeiten habe, ja, ein durchschnittliches Jahresgehalt in Österreich, das wird mit einer Abgabenquote von 44,3% versteuert. Wenn ich jetzt eine Erbschaft bekomme durch das Glück von Geburt, zahle ich einmal null Erbschaftssteuer. Auf Zinsen oder auf Kapitalerträge zahle ich 27,5% Kapitalertragssteuer. Ich zahle faktisch keine Grundsteuer, Grunderwerbsteuer ist auch sehr niedrig. Also die Steuern auf Vermögen sind bei uns sehr, sehr gering. Das ist schon einmal eine systemische Ungerechtigkeit. Ich finde auch, man muss sich überlegen, wie sich Leute wieder das aufbauen können. Grund ist bei uns nicht teuer geworden, vor allem in den Städten, was halt strukturelle Gründe hat. Es gibt sehr, sehr wenige Modelle, wie Mitarbeiter zum Beispiel auch am Firmenerfolg beteiligt werden können. Da ist die Föst in Linz eigentlich ein gutes Beispiel. Da halten ziemlich viele Mitarbeiter Aktienanteile im Unternehmen. Das ist aber nur ein Ansatz. Ich finde, im Buch schreibe ich auch noch sehr viel über das Thema Teilhabe und über die Frage, wie Menschen wieder mehr am politischen Prozess beteiligt werden können und Teil dieses Systems werden. Und da sehe ich halt die direkte Demokratie, wie sie bei uns praktiziert wird, sehr kritisch, weil es eine Placebo-Demokratie ist. Also diese Volksbegehren, die es da gibt, das unterschreiben 100.000 Menschen, dann landet das im Parlament, wird kurz diskutiert und verschwindet dann in der Schublade. Und das ist alles aber keine direkte Demokratie. Das ist einfach nur Placebo. Ich finde, man muss direkte Demokratie von den Rechtspopulisten entreißen und das muss wieder ein liberales Thema werden. Und ich finde, jede Entscheidung, die mehr demokratische Legitimität erfährt, macht auch unser System glaubwürdiger und resilienter und entzieht damit auch den extremen populistischen Bewegungen, seien sie jetzt links oder rechts, den Boden, den Nährboden.
Obwohl der Liberalismus ja auch nicht gerade sehr viel in letzter Zeit zum Wohl der Allgemeinheit beigetragen hat und eigentlich die großen Konzerne etwa groß werden hat lassen.
Absolut, also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich im Buch auch aufgreife. Der Liberalismus, wie er heute verstanden wird, steht eigentlich für Neoliberalismus, steht für weniger Staat, möglichst wenig Staat, möglichst viel Freiheit für Konzerne. Und ich finde, man muss auch Liberalismus neu definieren. Man muss wieder zurückkehren zur ursprünglichen Definition von Liberalismus, was ja eigentlich eine politische Bewegung war, um ein Höchstmaß individueller Freiheit zu garantieren. Und wir haben aber heute die Situation, dass die individuelle Freiheit bedroht wird von großen Konzernen, von digitalen Plattformen, aber auch von Vermögensungleichheit. Und das sind alles Entwicklungen, die wurden von zu wenig Staat verursacht. Und das meine ich auch mit die staatliche Rolle neu denken. Ich finde, wir müssen uns so von gewissen Ideen auch ein bisschen verabschieden, von dieser neoliberalen Idee, dass weniger Staat automatisch besser ist und der Markt alles regeln kann. Es ist ja schon längst widerlegt und trotzdem wird unsere Politik immer noch irgendwie so nach diesem Maßstab oft gestaltet. Also ich finde, dass wir Liberalismus auch irgendwie, dass wir auch zurückkehren müssen zu dieser ursprünglichen Definition eigentlich von Liberalismus und den Neoliberalismus überwinden.
Fritz Jergic, Satiriker und Autor. Die Satire ist hier ein Konzept, was eigentlich außer mit brutaler Gewalt eigentlich nicht besiegbar ist.
Würde ich auch nicht sagen. Zum Beispiel nichts eingefallen ist uns, wie die SPÖ die Excel-Spalten vertauscht hat. Also manchmal wird man schon auch von der Realität besiegt in Österreich, aber es kommt nicht oft vor.
Gibt es noch andere Lieblingsschlagzeilen?
Das ist immer ganz, ganz abhängig vom Zeitpunkt. Gibt es immer so den Recency-Bias bei mir. Ich finde vor allem die Headline am besten, die wir gestern gebracht haben, weil es für mich auch die aktuellste Headline ist und ich finde, dass unser Format speziell von der Aktualität lebt. Wir sind ein bisschen so wie eine Tageszeitung, nur dass wir halt Tagessatire bringen. Und es gibt natürlich ein paar Headlines, die mir besonders gut gefallen, aber am besten gefallen mir immer die von den letzten Tagen.
Was war die von gestern?
Heute haben wir gebracht, U4 fällt aus wegen Pollenallergie bis Mai. Die fand ich gut.
Fritz Jergic, herzlichen Dank fürs Gespräch, alles Gute für die heutige Veranstaltung, alles Gute auch fürs Satiremagazin, die Tagespresse und auch persönlich alles Gute.
Dankeschön, ebenfalls, alles Gute.
Fritz Jergic, Gründer und Chefredakteur des Online-Satiremagazins die Tagespresse, anlässlich der Veranstaltung Tagespresse Live vergangenen Freitag im Stadtsaal Vöcklabruck. Das angesprochene Buch von Fritz Jergic, Heulen hilft uns auch nicht weiter. Populismus verstehen, Freiheit digital neu denken, ist im Residenzverlag erschienen. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.